Guten Morgen zusammen. Der vierte Advent steht ja irgendwie so in der Erwartung, kurz vor Heiligabend, am Mittwoch das große Fest, alle schauen schon dahin. Aber eigentlich sind wir die ganze Adventszeit schon in Erwartung und eigentlich nicht in Erwartung dieses großen Festes, sondern in Erwartung von einer Person. Ja, und diese Person, die kam nicht mit jede Menge Prunk, jede Menge Pompösen, sondern ganz still, ganz arm, ganz unscheinbar, ja bescheiden. Und um das Bescheidensein soll es ja auch heute hier im Gottesdienst gehen. Wir haben schon vom Reinhold gehört und so ist auch die Predigt heute überschrieben. Und ich möchte mit euch 5 Stationen anschauen in Jesu Leben, wo wir sehen, wie dieser Weg der Bescheidenheit mit Jesus denn geht. Jede Station steht nicht nur für sich alleine, obwohl es natürlich einzelne Stationen sind und einzelne Begebenheiten, aber es ist ja ein Ausdruck der Haltung, des Weges, ja des gesamten Bildes, wie Gott, wie Jesus seine Liebe zu uns zum Ausdruck bringt. Er macht sich klein. Ganz bescheiden. Mitte November hatten wir den Themengottesdienst hier. Der Themengottesdienst stand unter dem Motto Demut und Dienen. Heute jetzt Bescheidenheit und ja, im Vorfeld habe ich dann geschaut, ja, was ist denn eigentlich der Unterschied? Und es ist, finde ich, relativ schwierig, da wirklich klar eine Unterscheidung zu finden. Bescheidenheit und Demut sind irgendwie eng miteinander verwandt. Beides Charaktereigenschaften und beides eigentlich auch Charaktereigenschaften, die gut zu Jesus passen. Allerdings habe ich dann doch mal näher reingeschaut und Bescheidenheit beschreibt häufig Anspruchlosigkeit, Zurückhaltung, während Demut eher so Unterordnung, eine Art des Dienens und der Akzeptanz, dass es etwas Größeres gibt. Bescheidenheit, also eher Anspruchlosigkeit, Zurückhaltung, Genügsamkeit, Demut eher Lieben, Dienen, Selbsterniedrigung, Ergebenheit. Als ich so das am Anfang für mich recherchiert und dann klar gedacht habe, habe ich gedacht, naja, eigentlich müsste ich heute nochmal über Demut sprechen, weil mir Demut eigentlich viel besser gefällt für Jesus und seinen Charakter als Bescheidenheit. Aber wir hatten uns überlegt, heute ist Bescheidenheit das Thema, darum mache ich das auch. Und werde einfach schauen, wie denn Jesu Leben diese Bescheidenheit zum Ausdruck bringt. Wie gesagt, in 5 Stationen. Wir fangen an mit Jesaja. Jesaja im Alten Testament. Das ist zu viel des Guten. Jesaja im Alten Testament, 700 Jahre vor Christus. Wir lesen in Jesaja 53. Im 2. Vers, ich lese mal nur kurze Versabschnitte vor, hier jetzt Jesaja 53, der Vers 2. Er wuchs vor ihm auf wie ein Spross, wie ein Trieb aus trockenem Grund. Er war weder stattlich noch schön, er war unansehnlich und er gefiel uns nicht. Habt ihr überhaupt am Anfang diesen kleinen Trieb da ganz links in der Ecke gesehen? So unscheinbar, so bescheiden, so ja fast zum Übersehen. Und wir lesen hier in Jesaja aus dürrer Erde wächst dieser Zweig. Hier ist es jetzt nicht trocken und dürr, hier ist es Eis und Schnee, aber beides total unwegsam, total schlecht, um Wachstum hervorzurufen. Und ja, es ist so ein Mini-Trieb, wo man ja ihn übersieht, wo man vielleicht auch, wenn man ihn nicht sieht, ja dran vorbeiläuft. Aber genau so beschreibt Jesaja den Messias. Ein Gott, der wie ein ganz kleiner Trieb kommt. Nicht als dicker Baum, nicht als Eiche, nicht als irgendetwas Pompöses, sondern etwas ganz Zartes, ganz Kleines. Jesaja zeigt uns den Kern der göttlichen Bescheidenheit, genau in diesem Bild. Gott beginnt seine Heilsgeschichte mit etwas ganz, ganz Kleinem. Nicht mit Macht, sondern mit Schwäche. Nicht mit Glanz, sondern mit etwas ganz Unscheinbarem. Nicht mit Triumph, sondern mit Leiden. Ja, vielleicht fühlt sich dein Leben auch manchmal so an, als ob es in dürrer Erde steckt oder hier im tiefen Frost, sodass du denkst, naja, wie kann denn daraus überhaupt irgendetwas werden, geschweige denn irgendetwas Größeres herauswachsen? Oder wenn etwas wächst, ist es vielleicht auch so, wie wir es gerade bei Jesaja gelesen haben, dass es uns gar nicht gefällt, was da wächst, dass wir es eigentlich ja gar nicht so haben wollten. Aber genau so bescheiden, wie Jesaja hier den Messias beschreibt, genau so sollte Jesus auf die Erde kommen. Jesaja versichert uns sogar, Gott beginnt genau dort mit uns. Der leidende Gottesknecht, so ist der Text überschrieben, das ist Jesus. Und so wird er lange, bevor er überhaupt auf die Erde kommt, beschrieben und genau so angekündigt. Wir lesen auch dann noch im Jesaja 53 ab Vers 4, warum er denn so auf die Erde gekommen ist. Jesaja 53 ab Vers 4 steht, doch unsere Krankheit, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt, doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihm wegen unserer Sünde gequält, für unseren Frieden ertrug er den Schmerz und durch seine Striemen sind wir geheilt. Jesu Weg beginnt nicht mit Beifall oder mit Jubelrufen, sondern mit Ablehnung und Verachtung. Und schon hier sehen wir, Bescheidenheit ist nicht nur irgendwie so ein Momentum oder ein Stilmittel, sondern Bescheidenheit ist das Wesen von Jesus. Ihr habt den Esel gerade schon um die Ecke schauen sehen. Da ist er wieder. Unsere zweite Station hat was mit dem Esel zu tun, auch nochmal Altes Testament. Zacharia 9, Vers 9. In Zacharia steht, du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Zacharia malt hier ein Bild, was nicht zusammenpasst. Ein König kommt, um genau zu sein, derjenige, der alles in den Händen hält. Der Schöpfer all des Universums, der ganzen Erde. Der kommt auf die Erde und er kommt nicht mit einem großen Pferd, mit einem Streitwagen, er kommt nicht mit irgendwelchen Soldaten, sondern er kommt ganz demütig. Er reitet auf einem Esel. Ein Esel ist ein Lasttier, ein Tier der armen Leute, die sich kein Pferd leisten konnten. Er steht für Frieden, Geduld, aber auch ganz besonders für Einfachheit. Und doch wählt Jesus genau und ganz bewusst diesen Weg, um nach Jerusalem einzuziehen. Wir denken vielleicht, warum macht er das? Aber weil Gott zeigen möchte, dass nicht durch Gewalt, sondern durch Sanftmut möchte er auftreten. Nicht durch Zwang möchte er herrschen, sondern durch Einladung. Nicht von oben herab, sondern an unserer Seite. Gott zeigt uns, wenn Macht gebraucht wird, um zu dienen, wird sie heilig. Wenn aber Macht gebraucht wird, um zu herrschen, dann wird sie gefährlich. Ich weiß nicht, wo du schon überall in deinem Leben Macht erlebt hast. Macht, die vielleicht auf dich ausgeübt wurde, aber auch Macht, die du vielleicht ausgeübt hast. War sie dienend? War sie heilig? Oder war sie eher gefährlich, weil herrschend? Vielleicht gibt es aber auch Momente in deinem Leben, die so mit Eselsmomenten überschrieben werden können. Situationen, in denen du eigentlich lieber auf dem Ross gesessen hättest und hereingeritten wärst, Gott aber meinte, du solltest lieber der Esel sein. Gott ruft uns auch leise und dienend zu gehen. Jesus zeigt uns Macht aus Bescheidenheit heraus, aus seinem Weg der Bescheidenheit heraus, und Jesus zeigt uns, genau dort beginnt wahre Größe. Wir gehen zur dritten Station, zum dritten Bild, und damit kommen wir jetzt zur Weihnachtsgeschichte. Die Weihnachtsgeschichte wird sicherlich am Mittwoch noch gelesen, aber ich habe zwei Aspekte, die ich gern daraus greifen möchte aus der Weihnachtsgeschichte. Lukas 2, Vers 7a, also nur der erste Abschnitt von Lukas 2, Vers 7. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Das Bild kennen wir alle, wir haben ja auch hier vorne jetzt schon das Bild von Ochs und Esel. Und Ochs und Esel und Krippe, Stroh und Armut, das gehört irgendwie zu den Bildern von Weihnachten dazu. Kurzer Einschub, die Bibel sagt nichts von Tieren. Ich habe zumindest nichts gefunden von Tieren. Ich habe nichts von einem Ochsen und Esel in der Bibel gefunden. In Lukas 2 heißt es nur Krippe oder je nach Übersetzung Futterkrippe. Aber es ist natürlich wahrscheinlich, da wo eine Futterkrippe steht und ein Stall ist, dass es da dann natürlich auch Tiere gibt und wahrscheinlich auch ein Ochs und ein Esel. Darum finde ich das Bild schön und wir bleiben dabei, Stall, Krippe, Ochs und Esel. Und damit das Ganze noch ein bisschen plastischer wird und ja einfach gut zu verstehen ist, habe ich euch einen kleinen Film mitgebracht, wo wir nochmal was über Ochs und Esel hören und sehen.
Ochsen und auch Esel gibt's nun wirklich überall. Doch nur jeweils einer stand in Bethlehem im Stall. In der Nacht, in der ein ziemlich junges, müdes Paar auf der Suche nach ein wenig Schutz und Wärme war. Ochs und Esel waren bei dem Anblick sehr erstaunt. Das Menschenpaar war bitterarm und trotzdem gut gelaunt. Dabei hatte wohl in dieser kalten, klaren Nacht niemand diesen beiden seine Türe aufgemacht. Der Ochse sprach zum Esel, weißt du, warum wir hier sind? Der Esel sagte leise, du, ich glaub, die kriegt ein Kind. Rutsch mal etwas rüber und mach möglichst kein Rabatz. Komm, wir machen denen mal am besten etwas Platz. Und die beiden zogen sich zurück in eine Ecke. Doch sie wollten wissen, was passiert zu diesem Zwecke. Rückten sie ganz heimlich in des Stalles Mitte vor. Und der Ochse flüsterte dem Esel leis ins Ohr. Wir sind nur Ochs und Esel und haben doch kapiert, dass hier heute Nacht was ganz Besonderes passiert, dass jemand auf die Erde kommt, der alle Menschen liebt, und dass es dadurch Hoffnung auf echten Frieden gibt. Bald schon war das Kind geboren, der Esel sagte leise, mir wird richtig warm ums Herz auf wundersame Weise. Lange stand der Ochse da und lächelte nur froh. Dann sprach er zum Esel, du, mir geht das eben so. Es ist einfach wunderschön, dass wir das hier erleben. Ich würde diesem Kind gern etwas schenken oder geben. Was könnten wir machen? Hast du irgendeine Idee? Doch dem Esel fiel nichts ein, er sagte leise, nee. Wir sind nur Ochs und Esel und haben doch kapiert, dass hier heute Nacht was ganz Besonderes passiert, dass jemand auf die Erde kommt, der alle Menschen liebt, und dass es dadurch Hoffnung auf echten Frieden gibt. Plötzlich sprach der Esel, jetzt fällt mir etwas ein. Es ist nur eine kleine Geste, dafür aber fein. Dort, wo dieser kalte Wind in Richtung Krippe weht, dort stellen wir uns hin, damit's dem Kindlein besser geht. Und die beiden stellten sich quer in den kalten Wind. So war's etwas wärmer für das neugeborene Kind. Manchmal gibt's Momente, und das wär damit geklärt, in denen ist sich querzustellen gar nicht so verkehrt.
Ja, das dachte ich auch. Das passt gut und ist schön. Über das Querstellen am Ende und die Zweideutigkeit des Querstellens kann man sicherlich nochmal predigen, aber nicht heute. Darum schauen wir doch, was Ochs und Esel dort so gemacht haben. Der Schöpfer des Universums kommt auf die Erde und ein Ochs und ein Esel sind die Ersten, die sich darum kümmern, dass es nicht zu kalt wird in der Krippe. Aber trotzdem ist es nur Holz, Stroh und diese beiden einfachen Tiere. Die ersten Zeugen der Geburt des Schöpfers des Universums sind Ochs und Esel. Bescheidenheit bedeutet nicht, dass Jesus sich klein macht, sondern Bescheidenheit bedeutet, dass er bewusst die Nähe zum Kleinen sucht. Denn Jesus ist in dieser Krippe und sagt uns damit, er ist gekommen für jeden und für jeder. Und genau darum, weil er nicht nur für die Großen und Einflussreichen gekommen ist, darum hat er sich in diese Krippe gelegt. Damit ist er auch berührbar und verletzbar. Und er kommt genau dahin, wo das Leben nicht so wunderschön und pompös ist, sondern dort, wo es rau ist, wo es vielleicht mal nicht so toll ist. Und vielleicht fühlst du dich manchmal auch wie in so einem Stall oder vielleicht sogar wie der Stall, etwas unaufgeräumt, unperfekt und unordentlich oder wie dieser Ochs und der Esel, bevor sie die Idee hatten, nämlich dass man nur daneben steht und gar nicht weiß, was soll ich hier eigentlich tun? Etwas nutzlos vielleicht. Aber dann lass dir sagen, genau dorthin ist Jesus gekommen. Genau zu dir und zu mir. Unsere vierte Station führt uns zu den Hirten auf dem Felde. Nochmal zwei Verse aus dem Lukas-Evangelium, der Vers 8 und der Vers 11. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden. Die hüteten des Nachts ihre Herden. Und dann hörten sie von den Engeln, denn euch ist heute der Heiland geboren. Die Hirten waren auch wieder ganz einfache Leute. Nicht angesehen, nicht besonders. Ja, vielleicht sogar auch etwas abgeschoben. Und Gott sendet seine Engel, die Botschaft verkünden, nicht in den Palast, nicht in den Tempel, sondern genau zu den Hirten aufs Feld. Zu ganz normalen, einfachen Leuten. Und auch hier könnte man wieder fragen, warum? Ja, weil Gott diese rettende Botschaft zu jedem schicken möchte. Und es sollte genau zu denen gehen, die häufig übersehen werden, die halt am Rand stehen, die nicht sofort ja alle Informationen bekommen. Dies geschieht genau bei den Hirten auf dem Feld. Der Himmel öffnet sich für diejenigen, die nachts arbeiten müssen, die in der Kälte sind, die vielleicht auch manchmal etwas einsam sind und die auf jeden Fall nicht an den großen Machthebeln der Welt sitzen. Die größte Botschaft und die rettende Botschaft der ganzen Erde kommt ganz bescheiden in dieser Form zu den Hirten. Nicht pompös, nicht laut, sondern zart und einfach. Die Hirten werden als Erste eingeladen, zu Jesus zu kommen. Sie sind nicht nur die Ersten, die eingeladen werden, sondern es ist auch die Gruppe, die als Erstes als Evangelisten losgeschickt wird. Weil sie dürfen die Geschichte weitererzählen. Und Jesus macht ihnen die Tür auf. Sie dürfen die Botschaft von Jesus weiterreichen. Überraschend anders, dass es diejenigen sind, die sonst eher vielleicht abgeschoben auf dem Feld sind, dass Jesus diejenigen dazu nimmt, als seine ersten Evangelisten loszulaufen und die rettende Botschaft in die Welt hinauszutragen. Damit kommen wir zur fünften Station. Eigentlich ist keine Tür mehr über, aber vor der Tür gibt es noch Fußspuren. Petrus schreibt an die Christen, die leiden müssen und die Ungerechtigkeit erfahren haben und die verspottet wurden, dass sie sich an Jesus erinnern sollen. Und zwar im 1. Petrus 2, im Vers 21. Ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung, 1. Petrus 2, der Vers 21. Auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Fußspuren folgt. Hier steht Fußspuren. Hier steht nicht, damit ihr seinem Befehl folgt, damit ihr seinen Vorschriften folgt, sondern seinen Spuren. Jesus geht voran. Und wer von euch schon mal im Schnee gelaufen ist, und weiß, wie schwer das ist, im Schnee zu laufen, der ist froh, wenn vor ihm einer gelaufen ist, der schon mal Spuren gelegt hat. Und diese Fußspuren, sie führen auch wieder nicht zum Palast, sondern sie führen zum Kreuz. Nicht zur Macht, sondern zur Hingabe. Und wir dürfen diesen Fußspuren folgen. Und wir lesen weiter im 1. Petrus 2, der Vers 23. Er wurde beleidigt und schimpfte nicht zurück. Er litt und drohte nicht mit Vergeltung. Warum tut er das? Weil das sein Weg ist, wie er die rettende Botschaft in diese Welt hineinbringt. Er vertraute darauf, dass Gott, der Vater, genau wusste, was er tut, wie der Weg aussieht und mit welchem Ziel er unterwegs ist. Und das Kreuz am Ende von Jesu Weg ist dann der Gipfel der Bescheidenheit. Er hätte sich wehren können dagegen, dass er ans Kreuz musste. Aber das hat er nicht. Er hätte auch Engel rufen können, die ihm helfen sollen, aber das tat er nicht. Er hätte auch schweigen können dort am Kreuz, aber das tat er auch nicht, sondern er betete. Seine Fußspuren sind Spuren der Liebe. Und mancher Weg der Nachfolge führt uns auch in Leiden, in Ungerechtigkeit oder in Unverständnis, was uns entgegengebracht wird. Aber wir dürfen in den Fußspuren Jesu gehen. Und wir wissen, wir sind nicht allein unterwegs. Jesus ist vor uns gegangen und viele Christen gehen mit uns in diesen Fußspuren. Wenn wir diese fünf Stationen nochmal so in einem Bild zusammensehen, der Trieb aus dieser trockenen oder vereisten Erde, der Esel des Königs, die Krippe mit Ochs und Esel, die Hirten auf dem Felde und die Fußspuren, die zum Kreuz führen, dann entsteht ein einziger großer Satz für mich. Gottes Liebe kommt niemals in Hochmut, sondern immer in Bescheidenheit. Und gerade darin liegt die Kraft, die Jesus uns mitgibt. Jesus zeigt uns, Bescheidenheit bedeutet, im Kleinen zu beginnen, so wie dieser Zweig. Bescheidenheit bedeutet, Macht zum Dienen zu benutzen, so wie der König, der auf dem Esel reitet. Bescheidenheit bedeutet Nähe zu den Armen und Schwachen, in der Krippe, bei Ochs und Esel. Und Bescheidenheit bedeutet, offen für Gottes Überraschungen zu sein, dass die Botschaft nicht von Superevangelisten verbreitet wird, sondern von Hirten. Bescheidenheit bedeutet, zu lieben, selbst wenn man darunter leidet. Und Gott kommt genau mit diesem bescheidenen Weg auf unsere Erde. Und daran wollen wir heute uns erinnern und auch, wenn wir Heiligabend hier wieder zusammenkommen. Und Bescheidenheit bedeutet, wie ich schon gesagt habe, nicht sich klein zu machen, sondern Bescheidenheit bedeutet, Gott sucht bewusst die Nähe zum Kleinen, zu dir und zu mir.